Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Predigttext heute steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Ich lese ihn erst während der Predigt. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, gib du uns jetzt dein Wort für unser Herz und öffne du unsere Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, deutsche Behörden haben alles im Griff. Deutsche Verwaltungen haben alles unter Kontrolle und die deutsche Gesetzgebung hat alles im Blick. In einem Unterrichtsblatt der Bundeswehrverwaltung zum Beispiel findet sich die Erkenntnis, ich zitiere, der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Anderes sehr schönes Zitat, wenn auch nur für Fachleute auf Anhieb zu verstehen, ist ein Zitat aus dem Bundessteuerblatt. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich im Steuerrecht auskennen. Ich lese es trotzdem vor. Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 16 Absatz 1 Satz 3 Einkommenssteuergesetz zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen. Und ein echter Klassiker, der hat sogar auf einen Buchtitel geschafft, aus dem habe ich die Zitate alle, ein echter Klassiker ist folgender Kommentar zum Bundesreisekostengesetz, sowas gibt's auch. Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. So betrachtet.
Darf ich kurz ergänzen? Fällt ein Soldat ins Wasser, beginnt er selbstständig zu schwimmen.
Auch schön. Aber so betrachtet war also die Dienstreise des Jesus von Nazareth beendet. Schließlich war er während seiner Dienstreise verstorben. Ein Kreuz, jener grausame römische Galgen, war die Endstation. Allerdings hielt sich Jesus nicht ans deutsche Beamtenrecht, von wegen Dienstreise beendet. Am dritten Tag nach seinem Tod kamen erste Gerüchte auf, dann immer mehr. Eine schier unglaubliche Nachricht machte von sich reden, eine unvorstellbar gute Nachricht. Man nannte sie Evangelium. Evangelium, das heißt genau das, gute Nachricht. Frohe Kunde, Freudenbotschaft. Und immer mehr freuten sich, nahmen die gute Nachricht an, wurden froh. Eine gewaltige Bewegung entstand, die recht schnell das gesamte römische Reich umfasste. Einige Jahre später schreibt der Apostel Paulus, der auch diese gute Nachricht gehört und weitergesagt hat, in einem Brief. Und jetzt lese ich 1. Korinther 15. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Die gute Nachricht, dass der Tod besiegt ist, hat die Welt verändert. Damals ging das wirklich ganz schnell rund ums Mittelmeer. Aber zugleich haben die Menschen auch permanent erfahren, der Tod ist ja noch da. Und er macht uns gewaltig zu schaffen. Und er tut uns weh. Die standen genau wie wir vor offenen Gräbern. Die mussten Kinder loslassen, mussten den Ehepartner begraben, die Eltern beerdigen. Und deshalb sagten dann doch viele Auferstehung, ein religiöses Märchen. Ostern, eine fromme Fiktion. Leben nach dem Tod, ein schöner Traum. Aber vielleicht ja auch ein glatter Betrug. Und bis in die christlichen Gemeinden hinein machte sich der Gedanke breit, vermutlich stimmt das ja gar nicht, dass Jesus auferstanden ist. Vielleicht ist das ja auch anders zu verstehen, mehr symbolisch. Auferstehung, Lüge, Legende, längst schon Ende der Dienstreise. Und da hält Paulus dagegen. Und er sagt, Ostern ist keine fromme Erfindung. Dass Jesus auferstanden ist, das habe ich mir nicht ausgedacht. Er hält fest, ich habe weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Und er benennt Osterzeugen. Wer von Ihnen die Predigt an Karfreitag in Bad König gehört hat, der weiß ja schon, dass es im jüdischen Denken wichtig ist, zwei oder drei übereinstimmende Zeugen für eine Sache zu haben. Und so ruft Paulus hier drei in den Zeugenstand. Zuerst die Schriftzeugen, dann die Augenzeugen und zuletzt noch den Kronzeugen. Die Schriftzeugen. Paulus hält fest, Jesus ist gestorben nach der Schrift und er ist auferstanden nach der Schrift. Nach der Schrift, also nach dem, was wir heute das Alte Testament nennen. Das war kein peinliches Versehen, was da geschehen war am Karfreitag, sondern das war von Anfang an so vorgesehen. Und jeder, so Paulus, jeder, der seine Bibel kennt, kann das dort nachsehen. Zum Beispiel in Jesaja 53, wo es um den Tod des Heilandes geht. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Oder im Psalm 22, wo schon festgehalten war, sehr detailliert, was später geschah. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Oder auch, jetzt klingt Ostern an Psalm 16, du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Oder eben, habe ich zu Beginn schon gelesen, Hosea 6, er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Und. Wer das Alte Testament mit offenen Augen und offenem Herzen liest, wird noch viel mehr solcher Hinweise finden. Ich kann das jetzt heute nur andeuten. Nach der Schrift. Das war von Anfang an so Gottes Plan. Dazu ist Jesus gekommen. Nicht um ein paar Wunder zu vollbringen, nicht um eine fromme Show abzuziehen, nicht um die Menschen irgendwie zu beeindrucken, sondern er ist gekommen, um für uns zu sterben und den Tod zu besiegen. Das war seine Dienstreise. Und die endete eben nicht mit dem Tod. So bezeugt es das lebendige Wort Gottes an vielen Stellen. Das gleiche Wort Gottes sagt dann übrigens auch, dass die, die auf Jesus vertrauen, mit ihm leben werden. Dass die, die an Jesus glauben, auferstehen werden. Dass die, die zu Jesus gehören, ewiges Leben haben werden. Also da ist von ihnen die Rede, von euch, von mir. Durch Jesus dürfen wir leben. Der Tod wird nicht das letzte Wort haben über sie. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und wenn dieses Zeugnis damals gestimmt hat bei Jesus, weshalb dann nicht auch heute bei uns? Naja, denkt jetzt vielleicht der eine oder die andere, die Bibel. Altes, verstaubtes Buch und das kann man ja alles so und so verstehen. Okay, sagt Paulus, der eine Zeuge genügt euch nicht. Dann rufe ich jetzt die Augenzeugen. Nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, betont er, sondern auch, dass er erschienen ist. Und zwar vielen Menschen, die damals, als er seinen Brief schrieb, noch lebten. Also Zeugen, die seine Briefempfänger durchaus noch befragen konnten. Dem Kephas ist er erschienen. Das ist der Petrus. Lateinisch Petrus, Hebräisch Kephas. Dem, der ihn verleugnet hatte. Dem ist er erschienen und den fragt der Auferstandene, hast du mich lieb? Und er gibt ihm den Auftrag, weide meine Schafe. Dann ist er den Zwölfen erschienen, die, die sich nach der Kreuzigung verängstigt, verkrochen und versteckt hatten. Auf einmal war er im Raum, stand mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Mehr als 500 auf einmal ist er erschienen, eine Massenbegegnung mit dem Auferstandenen, die uns in den vier Evangelien nicht konkret geschildert wird, aber Paulus spielt hier offensichtlich auf ein bekanntes Ereignis an für die Gemeinde. Dem Jakobus ist er erschienen. Jakobus, das war der leibliche Bruder des Jesus von Nazareth. Der hielt seinen großen Bruder, der da als Wanderprediger durch die Gegend zog, für einen Spinner. Der war peinlich für die ganze Familie und zusammen mit der Mutter und anderen Brüdern hat er versucht, diesen Unsinn, Lutherbibel heißt, dass sie von ihm sagen, er ist von Sinnen, diesen Unsinn zu unterbinden. Diesem Jesus-Kritiker ist der Auferstandene erschienen und der Jakobus wurde zum Christus-Nachfolger und später dann zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Schaut hin, sagt Paulus, das sind alles erstklassige Augenzeugen. Die können da fragen, aber vor allem könnt ihr sehen, wie der Auferstandene ihr Leben verändert hat. Der Wackelpeter Petrus wurde zum Felsenmann in der Gemeinde. Der eingeschüchterte Jüngerhaufe wurde zu mutigen Verkündigern des Evangeliums, bereit für diese gute Nachricht das Leben zu geben. Der skeptische Zweifler Thomas und später auch Paulus wurde zum fröhlichen Bekenner. Der Jesus-Kritiker wurde zum angesehenen Gemeindeleiter und so weiter. Glaubt ihr denn, eine Lüge könnte diese Menschen so verändert haben? Glaubt ihr, für eine Täuschung hätten die ihr Leben aufs Spiel gesetzt? Glaubt ihr, aufgrund eines Irrtums hätten diese paar Leute das ganze römische Reich und dann ja auch darüber hinaus, mit ihrer Freudenbotschaft erreicht, allen Widerständen zum Trotz? Nein, dahinter kann nur die Kraft des Auferstandenen stehen. Wo er Menschen begegnet, da wird deren Leben grundlegend anders. Augenzeugen des Auferstandenen sind erneuerte Menschen. Schön und gut, sagen manche jetzt vielleicht. Aber diese biblischen Augenzeugen, das waren halt irgendwie doch alles Sympathisanten. Leute, die Jesus kannten und zum Großteil auch irgendwie toll und beeindruckend fanden und die sich einfach nicht damit abfinden wollten, dass die Dienstreise zu Ende war. Gut, antwortet Paulus, dann präsentiere ich jetzt noch den Kronzeugen. Und der, so Paulus, bin ich selbst. Paulus war kein Sympathisant gewesen, kein Bewunderer, kein Jesus-Fan, sondern er hat Jesus und seine Gemeinde bis aufs Blut verfolgt. Er hat sich gefreut, wenn Jesus Leute ums Leben kamen, so ist es in Apostelgeschichte festgehalten. Dieses Pack musste ausgerottet werden mit allen Mitteln, bis ihm dann Jesus selbst begegnete. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und mit dieser Begegnung wurde alles radikal anders. Das Leben des Saulus von Tarsus erlebte eine Wende um 180 Grad. Aus dem Verfolger wurde der Nachfolger, aus dem Verhinderer der Verkündiger. Das ist die Kraft des Auferstandenen, das ist die Gnade des Auferstandenen. Paulus sagt, ich bin's nicht wert. Ich bin eine unzeitige Geburt, eine Frühgeburt, eine Missgeburt. Aber Jesus, der Auferstandene, der Lebendige, der kann selbst mit mir was anfangen. Schaut mich an und mein Leben. Ich bin doch der Kronzeuge für die Auferstehung. Jesus lebt mit ihm auch ich. Jesus lebt. Ich bin gewiss, nichts kann mich von Jesus scheiden. Die gute Nachricht von Ostern hat die Welt verändert bis heute. Und bis heute finden sie überall Zeugen des Auferstandenen, weil bis heute der auferstandene Herr und Heiland Jesus Christus Menschen begegnet. Auch wenn es seit seiner Himmelfahrt keine Augenzeugen im eigentlichen Sinne mehr gab, so sind es doch Ungezählte, die dem Auferstandenen begegnet sind und deren Leben er ebenfalls verändert und erneuert hat. Zum Beispiel all die, deren Lieder wir in unseren Gottesdiensten singen. Oder der, der euch und ihnen hier immer wieder in seinen Predigten von Jesus erzählt. Genau wie so viele andere, die schon auf dieser Kanzel standen oder in dieser Gemeinde wirkten. Zeugen des Auferstandenen. Vielleicht steht der Auferstandene ja heute Morgen vor ihrem Leben, spricht sie an und sagt, ich lebe und du sollst mit mir leben. Ich kann sie nur einladen, ermutigen, halten sie sich an ihn, den Auferstandenen, den Lebendigen, den Herrn. Und sie werden merken, mit ihm zieht Freude ein, selbst dann, wenn vieles unerfreulich und schwer ist im Leben. Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder Stress in der Schule oder was weiß ich. Die frohe Botschaft heißt, Jesus lebt und er hat die Macht. Wo er hinkommt, werden Schmerzen gestillt. Schmerzen über den Tod von lieben Angehörigen. Diese schmerzhafte Trauer. Auch der Schmerz über irgendeine Schuld, die sie auf sich geladen haben. Die gute Nachricht heißt, Jesus lebt und die Schuld ist vergeben. Wo er einzieht, da zieht die Angst den Kürzeren. Die Angst vor der Zukunft in einer unstabilen Weltlage. Die Angst, dass das eigene Leben vielleicht sinnlos bleiben könnte. Die Angst vor dem eigenen Tod. Das Evangelium heißt, Jesus lebt. Und du darfst und sollst mit ihm leben. Und da gilt dann wirklich, was für deutsche Behörden halt doch nicht so ganz gilt. Er hat alles im Blick. Er hat alles unter Kontrolle und er hat alles im Griff, sogar den Tod. Und deshalb bedeutet der Tod nicht das Ende der Reise. Für ihn nicht und für seine Leute nicht. Frohe Ostern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.